Wir erfinden ja eigentlich ja gerade nicht den Blumenanbau neu, sondern es wurde ja eigentlich ursprünglich natürlich viel naturnah gewirtschaftet oder angebaut und auch verarbeitet. Da wieder zurückzukehren oder zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, Techniken von heute zu verbinden mit dem Natürlichen, das ist so ein bisschen die Herausforderung und das, ja, entdecken wir als Verein oder in der Bewegung, glaube ich, gerade alle zusammen so ein bisschen neu und das, ja, macht ganz viel Mut, dass man da nicht alleine auf dem Weg ist.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, gerade jetzt im Sommer erfreuen wir uns natürlich an den vielfältigen Farben und Formen der Blumen, die es überall draußen zu sehen gibt. Ist natürlich auch verständlich, dass sich viele dann diese Sommergefühle auch in ihre Wohnung holen wollen oder vielleicht auch ganz gern mal ihre Lieben mit einem schönen Strauß überraschen.
Genau. An sich eine schöne Sache, aber leider sind konventionelle Schnittblumen, ihr könnt es euch denken, gar nicht so grün, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Und warum das so ist, das klären wir mal in der heutigen Folge. Vor allem aber soll es um gute Alternativen gehen, sodass ihr euch dann trotzdem an ein paar bunten Sträußen erfreuen könnt.
Und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana.
Wenn man sich mal anschaut, was es so an Varianz der Schnittblumen über das ganze Jahr so gibt, dann kann man sich, finde ich, ganz gut vorstellen, dass die natürlich nicht alle hier bei uns in Deutschland angebaut werden. Und ich habe da gleich mal eine Zahl für euch. Etwa 80% aller Schnittblumen werden nämlich importiert, teilweise tatsächlich um die halbe Welt auf dem Weg zu uns. Und der Anbauort lässt sich, wenn ihr sie kauft, meistens gar nicht so nachvollziehen, weil dieser bei uns eben nicht angegeben werden muss. Großteil der hier käuflichen Blumen kommt zwar zumindest offiziell aus den Niederlanden, aber ihr könnt es euch vorstellen, meistens werden sie da nur umgeschlagen oder die importierten Stecklinge werden hier aufgezogen. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Zimmerpflanzenfolge, die Nummer 68, verlinken wir euch sonst auch in den Shownotes nochmal zum Nachhören. Ja, in Aalsmeer, das ist ein Städtchen bei Amsterdam, klingt ganz idyllisch, ja, da befindet sich die weltweit größte Blumenbörse. Was bedeutet das jetzt konkret in Zahlen? 21 Millionen Schnittblumen und 3 Millionen Topfpflanzen werden hier gehandelt. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Das sind ungefähr 60% des Weltmarkts. Was jetzt da wirklich in den Niederlanden angebaut wird, das stammt dann allerdings meistens aus Monokulturen und wirklich riesigen Gewächshäusern, die also teilweise mehrere Hektar umfassen. Die werden dann vielerorts auch noch mit fossilen Energien betrieben, sodass eben eine Rose aus dem Gewächshaus aus Holland eine 4 bis 6 Mal schlechtere Treibhausbilanz hat, als eine, die aus Kenia eingeflogen wird. Ist ja vielleicht auch mal ganz gut für den Hinterkopf.
Ja, verrückt, ne?
Kenia, da kommen wir gleich zum Stichwort, liegt auf Platz 2, wenn man sich die Herkunftsländer anschaut. Im Jahr 2023 allein wurden von dort ungefähr 1,2 Milliarden Rosen importiert. Ja, natürlich schön billig, kann man sich vorstellen, weil sie dort einfach unter günstigen klimatischen Bedingungen in wirklich schier riesigen Mengen angebaut werden. Neben Kenia und auch den angrenzenden Nachbarländern sind so die wichtigsten Exportländer für Blumen dann noch Ecuador und Kolumbien. Also Mittel- und Südamerika ist ja auch nicht der nächste Weg.
Nee, und dass dieser Transport von eben Afrika oder Südamerika zu uns jetzt nicht gerade klimafreundlich abläuft, das können wir uns, glaube ich, auch alle denken. Aber ein zusätzliches großes Problem sind die Pestizidbelastungen auf diesen Schnittblumen. Da gibt es nämlich bei uns in Deutschland gar keine Grenzwerte für Pestizidrückstände. Das ist nicht wie bei Lebensmitteln, wo das zum Beispiel strenger kontrolliert wird. Bei Schnittblumen, klar, die isst man normalerweise auch nicht oder hat sie jetzt nicht den ganzen Tag in der Hand oder sonst was. Aber da gibt es wirklich keine Grenzwerte dafür, was da noch alles dran kleben darf sozusagen. Und einige der Chemikalien, die da eben dran kleben, sind in der EU eigentlich verboten. Aber in dem Fall gelten die Gesetze der Herkunftsländer. Also wenn es erlaubt ist, das dort vor Ort zu spritzen, dann wird hier in der EU auch nicht dran gemeckert. Denn wir können sie, wie gesagt, schön günstig importieren. Und 2023 zum Beispiel ließ die Zeitschrift Ökotest mal wieder Rosensträuße untersuchen. Und aus dieser Stichprobe haben sie dann herausgefunden, dass über 50 verschiedene Stoffe in diesen Blumensträußen drin waren. Also zum Beispiel Fungizide, ne, damit die nicht anfangen zu schimmeln auf der Reise. Aber natürlich auch Insektizide, also alles, was irgendwas an vermeintlichem Ungeziefer den Gar ausmacht. Und wirklich alle diese Sträuße, die sie getestet haben, waren belastet, auch die Fairtrade-Blumen. Das Ding bei Fairtrade, aber wenn ihr jetzt sagt, ja gut, da muss ich die ja nicht kaufen, ist schon nochmal was anderes. Wir haben ja auch mal eine ganze Folge zu Fairtrade gemacht. Also hier wird zumindest ein bisschen mehr auf den Arbeitsschutz geachtet. Also es gibt zum einen faireren Lohn für die ArbeiterInnen. Es gibt die Möglichkeiten, Gewerkschaften zu bilden. Es gibt keine Kinderarbeit. Zumindest ist das die Regel, was ansonsten in der Schnittblumenbranche tatsächlich doch immer noch ziemlich gang und gäbe ist. Und es gibt keine besonders gefährlichen Stoffe. Also ein bisschen Einschränkung, was die Pestizide angeht, gibt es hier. Trotzdem werden teilweise welche verwendet, die eben in der EU nicht zugelassen sind. Und das eben auch aus gutem Grund, weil sie nachweislich schädlich für Mensch, Tier und Umwelt sind. Also das macht man ja nicht aus Spaß. Und jetzt fragt man sich, okay, wenn das schon die gute Variante ist, was ist dann mit den Blumenfarben ohne Fairtrade-Siegel, geschweige denn ohne Biozertifizierung? Ja, also die ArbeiterInnen werden eben oft nicht ausreichend über die Gesundheitsrisiken aufgeklärt, wenn die da tagtäglich mit diesen Giftstoffen zu tun haben. Sie bekommen auch oft keine gute Schutzkleidung, um sich zumindest ja ein bisschen vor diesen ganzen Dingen zu schützen. Und natürlich ist immer das Argument, die Branche schafft zehntausende Arbeitsplätze, das stimmt. Und das könnt ihr jetzt auch nicht von heute auf morgen wegnehmen. Besonders für Frauen ist das tatsächlich eine wichtige Branche, in der sie Geld verdienen können. Andererseits von so roundabout 50 Euro Monatslohn kann man selbst in Kenia, Uganda und Co. nicht wirklich gut leben. Also das ist jetzt auch utopisch zu sagen, davon hat man ein gutes Auskommen. Und natürlich auch in deutschen Gärtnereien werden vielfach Pestizide eingesetzt. Also für uns als EndkundInnen ist das gar nicht so dramatisch tatsächlich. Da bestehen jetzt nicht so die Gesundheitsgefahren. Aber für FloristInnen, die eben täglich mit diesen Mitteln hantieren, natürlich schon. Auch da muss man eigentlich sehr vorsichtig sein. Und dazu kommt natürlich, wir haben es hier schon oft genug erwähnt, es ist einfach katastrophal für die Biodiversität, da diese ganzen giftigen Chemikalien drauf zu sprühen.
Zum einen das und zum anderen muss man ja sagen, wir sprechen hier wirklich von großen Monokulturen. Also vielleicht habt ihr diese ja wunderschön anmutenden, riesigen Tulpen, Rosen, Lavendel, wie auch immer Felder vor euch. Aber wir wissen alle, ne, die Biodiversität wird wie auch sonst in der Landwirtschaft eben zusätzlich belastet, einfach durch diese großen Monokulturen, denn die Natur braucht Vielfalt. Und dazu kommt noch das Thema Wasserknappheit. Also gerade die Länder, die wir eben aufgezählt haben, sind ja einfach im globalen Süden verortet und in diesen heißen Regionen dann nochmal zusätzlich Seen anzuzapfen, um mit dem wirklich sehr wertvollen Trinkwasser dann lieber Schnittblumen zu gießen, könnt ihr euch selber denken, ist natürlich nicht die allerbeste Idee. Dazu kommt dann auch noch, dass einfach diese vorhandenen Wasserressourcen durch giftige Chemikalien aus dem Anbau einfach auch verunreinigt werden. Zumindest im Fairtrade-Anbau wird ja auf besseres Wassermanagement auch Wert gelegt. Aber ganz ehrlich, auch da ist noch Luft nach oben.
Ja, also im Anbau schon viele Probleme. Und zu all dem kann man dann ja im Anschluss auch noch die ganzen schönen umweltschädlichen Extras, um die Blumen irgendwie ansehnlich zu halten oder noch nachträglich ein bisschen aufzuhübschen. Also wir kennen das, Plastikverpackung, ehrlicherweise auch Papierverpackung. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen, dass Papier jetzt auch nicht die allerbeste Lösung ist. Die beste Verpackung ist keine Verpackung. Aber klar, wir kennen alle diese Supermarktsträuße in der Plastikhülle und so weiter. Steckschwämme natürlich, auch nur Kunststoff und welcher, den man eigentlich nicht mal recyceln kann, der danach im Restmüll landen muss.
Mikroplastik an der Stelle als Stichwort noch.
Ja, genau. Das löst sich ja auch noch auf. Dann natürlich diese billigen Deko-Elemente kennen wir auch irgendwie aus dem Blumengeschäft, Glanzspray, Glitzer, Wachs, Färbe und Bleichmittel. Also da kommen halt alle möglichen Dinge noch zum Einsatz, im Anschluss in der Floristik. Und all dies kann natürlich eigentlich nicht einfach so in den Biomüll oder Kompost. Also wenn ihr so einen Strauß mal bekommt, dann wirklich immer darauf achten, dass ihr den gut auseinandernehmt und wirklich alles an Kunststoffen, an Draht oder halt auch wirklich offensichtlich behandelte Pflanzenteile vernünftig entsorgt im Restmüll oder halt Folie, zum Beispiel im gelben Sack, und das nicht einfach komplett in die Biotonne dann reinwerft. Denn dann verunreinigt es letztendlich natürlich wieder den Kompost, der auf unsere Felder ausgebracht wird. Ihr kennt das Spiel. Also auch das auf jeden Fall ein Problemfaktor in der ganzen Branche.
Ja, es ist immer wieder ein Kreislauf, gell, wie so oft. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, oh Mann, eigentlich kann ich nie wieder Blumen für mein Zuhause kaufen. Ja, ja, also. Sie verschönern natürlich unser Umfeld, das ist ja auch nachvollziehbar. Und ich sag mal so, gegen den ein oder anderen Strauß ist sicherlich nichts einzuwenden im Lauf eures Lebens. Dann achtet doch einfach bitte drauf, dass dieser jetzt nicht zwingend aus Kenia oder niederländischen Gewächshäusern stammt, sondern im besten Falle frisch und nachhaltig angebaut von deutschen Feldern kommt. Immer mehr Blumenläden gehen da ja auch einen Weg, dass sie einfach auch selbst anbauen. Vielleicht könnt ihr da tatsächlich mal nachfragen. Wichtig für regionale Kreislaufwirtschaft, gut genährte Böden, insektenfreundliche Pflanzen, Müllvermeidung und mehr steht die Slow Flowers Bewegung. Vielleicht seid ihr der auch schon mal begegnet. Wir klären jetzt im Interview, was es damit eigentlich genau auf sich hat und haben dazu Emma Auerbach vom Slow Flower Bewegung e.V. eingeladen. Dann sage ich an der Stelle herzlich willkommen, liebe Emma, bei uns im Grünland. Wie schön, dass du da bist und uns einige Fragen heute zum Thema Slow Flower beantworten möchtest.
Ja, hallo, schön, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich sehr, euch ein bisschen was vom Verein und generell der ganzen Bewegung und unseren Ideen zu erzählen.
Ja, sehr schön. Wir merken, du bist sehr enthusiastisch und vielleicht fange ich deshalb bei dir direkt mal an. Wie begann denn eigentlich so deine Leidenschaft für Blumen überhaupt? Und ja, wie führte dich eigentlich dieser ganze Weg jetzt überhaupt bis zur Slowflower-Bewegung? Magst du das einmal für uns nachzeichnen?
Ja, es ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich versuche mich so kurz zu fassen und trotzdem alles mitzunehmen. Wie viele Kinder, die so ein bisschen auf dem Land aufwachsen, hat man irgendwie so eine Beziehung schon zu Blumen. Also Blumen sind einfach schön, bestimmt auch für viele Stadtkinder. Es ist irgendwie für viele Menschen, glaube ich, liegt da was sehr Schönes drin. Und ich habe dann ganz lange überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ich habe Musik studiert und dann aber währenddessen gemerkt, dass ich gerne irgendwie ein bisschen was arbeiten möchte, wo die Hände mit im Spiel sind und wo irgendwie ein sichtbares Ergebnis rauskommt, und wollte dann eigentlich eine Floristikausbildung machen. Hab aber gemerkt, als ich dann so ein bisschen Probe gearbeitet habe, dass das irgendwie gar nicht so richtig vereinbar ist mit meinen Werten, mit meinen Ideen von Nachhaltigkeit und Natürlichkeit. Und dachte dann, okay, da muss es ja irgendwie einen nachhaltigen Betrieb geben oder irgendwie Blumen müssen doch auch regionaler und irgendwie ökologischer angebaut werden können. Bin da aber nicht so richtig fündig geworden und war dann ganz froh, dass ich zumindest hier in der Nähe, also was heißt in der Nähe, ich wohne in Dresden, und ich habe dann in Leipzig eine Slowflower-Anbauerin durch Zufall gefunden, weil die einen Workshop angeboten hat. Und da habe ich mich angemeldet und bin dann dorthin gefahren. Und das war quasi so der erste Kontakt mit der Slowflower-Bewegung. Und dann hat sich mir so eine eigene Welt aufgetan. Und ich habe gemerkt, okay, es gibt tatsächlich Menschen, die sich wieder damit befassen, Blumen auch wieder regionaler anzubauen, und war dann total begeistert, und dann bin ich da quasi so ein bisschen reingerutscht und jetzt habe ich mein eigenes Feld und mache das selber, und das hat sich irgendwie alles dann so mehr oder weniger ergeben.
Spannend, auch interessant, dass du sagst, du hattest ja so ein bisschen Recherchearbeit da vor dir. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was den Verein so besonders macht. Also was bekommen denn Mitglieder innerhalb des Vereins und was macht den Verein dann letztlich auch aus? Also was veranstaltet ihr da so bei euren Treffen beispielsweise? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir sind ja ein ganz junger Verein. Wir sind jetzt ein paar Jahre erst alt. Vorher war das quasi einfach nur eine lose Bewegung, also irgendwie ein Zusammenschluss an Menschen. Ursprünglich stand da mal irgendwie, glaube ich, eine Masterarbeit. Und da haben sich verschiedene Menschen dann zusammengefunden, die eigentlich alle dachten, wir brauchen mehr regionale Blumen und warum macht das niemand? Und da haben sich irgendwie immer mehr Leute zusammengefunden und dann stand vor ein paar Jahren fest, okay, wir werden jetzt so viele, wir brauchen dafür jetzt einen rechtlichen Rahmen. Und dann kam es zu dieser Vereinsgründung. Wir verstehen uns aber nach wie vor irgendwie als Gruppe an Menschen, die eine gemeinsame Vision haben und versuchen, gemeinsam irgendwie was auf den Weg zu bringen. Und ganz viel, was diese Bewegung ausmacht, ist der gegenseitige Erfahrungsaustausch. Dadurch, dass wir ja alle irgendwie so auf dem Weg sind, eine neue Sache zu machen oder wieder was Altes wieder zu entdecken und irgendwie halt nicht konventionell anzubauen, sondern zu schauen, wie kann man das vielleicht ein bisschen zukunftsfähiger gestalten. Dadurch machen wir ganz viele Sachen, wo es noch nicht ganz viel Erfahrungen gibt. Und da hilft es uns total, uns gegenseitig auszutauschen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern der Bewegung und auch das, was jetzt den Verein so besonders macht. Auch wenn sich das natürlich ein bisschen verändert, je mehr Menschen dabei sind. Also wir haben jetzt aktuell, glaube ich, ungefähr 350 Mitglieder, was super viel ist dafür, dass am Anfang irgendwie so 10 Leute an einem Tisch saßen. Genau, und deshalb verändern sich natürlich auch so ein bisschen die Strukturen. Wir haben jetzt aktuell 2-mal im Jahr Vereinstreffen, im Frühling immer eins, was in Regionalgruppen stattfindet und dann über Zoom läuft. Und dann eins im Herbst, wo sich ganz viele dann regional tatsächlich zusammentreffen. Das ist total spannend. Auch das gibt es jetzt dieses Jahr, glaube ich, erst zum zweiten Mal. Also das ist auch alles ein bisschen neu und spannend ist. Und da gibt es dann ganz viele Vorträge zu verschiedensten Themen, von Anbau, Verarbeitung, generell Themen, die irgendwie bezogen sind auf die Nachhaltigkeit hinter den Blumen. Genau. Ich glaube, das ist so der Kernpunkt. Ansonsten haben wir natürlich verschiedene Kommunikationskanäle und verschiedene Ressourcen, die wir gerade aufbauen und den Mitgliedern versuchen zur Verfügung zu stellen. Dadurch, dass aber die hauptsächliche Arbeit hinter dem Verein ehrenamtlich geschieht, ist das quasi ein totales Miteinander und wächst gerade total mit den Mitgliedern mit, was sehr spannend ist und auch total schön zu beobachten.
Auch schön, wie du es gerade gesagt hast, das wächst so mit den Mitgliedern. Ich finde, da hat man gleich so ein Bild vor Augen, auch wenn man ja an Blumen denkt. Und was ich auch spannend fand, war dieser Punkt, dass du sagtest, es sind schon auch Privat- oder Einzelpersonen, die da gemeinsam was gestalten wollen. Und das ist, finde ich, schon auffällig, wenn man sich irgendwie die Struktur ein Stück weit anschaut, da ja wirklich ein Großteil eurer Mitglieder entweder allein oder zumindest in sehr kleinen Betrieben tätig ist, zum großen Teil dann auch irgendwie Nebenerwerb da eine Rolle spielt. Warum würdest du sagen, ist das so? Ist da vielleicht auch die Umstellung für größere Floristikbetriebe schwierig an der Stelle?
Also wir haben ja 2 verschiedene Möglichkeiten der Mitgliedschaft. Die ordentlichen Mitglieder, die quasi wirklich die Leitlinien zu 100% erfüllen können. Und dann die Fördermitglieder, wo viele Betriebe, dann teilweise auch größere, dabei sind, die in der Umstellung sind oder die sich einfach auf den Weg machen. Und ich glaube, je größer der Betrieb, desto schwieriger ist es, um trotzdem wirtschaftlich zu bleiben, wenn man ganz viele MitarbeiterInnen zu versorgen hat und so weiter, das von jetzt auf gleich umzustellen. Weil das große Angebot, was es an Blumen gibt, ich denke da jetzt vorrangig an zum Beispiel Blumenläden, sind halt konventionelle Blumen. Und zu schauen, wo kriege ich dann Alternativen her, wie vermittle ich das den KundInnen, dass es im Winter halt keine Rosen gibt und so weiter. Das sind große, große Sachen, die, glaube ich, viel Zeit brauchen. Und deshalb ist es, glaube ich, für bestimmte Betriebe braucht es da einfach ein bisschen Zeit. Und wir freuen uns total, dass sich viele mit auf den Weg machen und wollen diese Zeit natürlich auch einräumen. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich passieren kann. Wir haben aber natürlich auch viele, die jetzt neu gegründet haben, nachdem sie in die Slowflower-Bewegung gestoßen sind oder so. Deshalb zeigt diese Statistik auch so viele kleine Betriebe, weil einfach viele gesagt haben, okay, es gibt es noch nicht, ich muss da jetzt was starten. Und dann startet man meistens natürlich erstmal alleine, sodass es dann erst auch mit den Jahren vielleicht auch erst wächst. Und wir haben natürlich auch viele Mitglieder, die einfach ein Interesse haben und das als Hobby machen. Also wir sind nicht nur quasi professionell unterwegs oder nur mit Unternehmen, sondern auch mit ganz vielen Menschen, die einfach dann Leidenschaft haben und sich austauschen wollen.
Ja, Leidenschaft ist ja oft schon immer so ein ganz gutes Saatgut für viele Dinge und so ein Motor. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, wie man bei euch als Floristin Mitglied werden kann und wo kann man denn auch anfangen, wenn man vielleicht noch gar keine Erfahrungen, aber zumindest große Lust auf Slow Flowers hat?
Das kommt natürlich total drauf an, ob man jetzt gerne selber Blumen anbauen möchte oder ob man sagt, ich habe schon einen Blumenladen und möchte den jetzt irgendwie nach und nach umstellen. Mitglied werden kann an sich erstmal jeder und jede, die irgendwie Lust darauf hat und diese Division teilt und sich mit den Leitlinien identifizieren kann und denkt, okay, das würde ich eigentlich gerne umsetzen. Dann reicht erstmal eine einfache Mail an unsere Ansprechperson Und dann kommt man ins Gespräch und schaut, könnte das passen? Und dann geht das meistens ganz schnell und ist dann gar nicht mit großen Hürden verbunden. Genau, und wo fängt man dann an? Also viele, die Lust haben, im Verein Mitglied zu werden, haben vorher ja schon mal irgendwie Kontakt damit gehabt, was es bedeutet, nachhaltiger Blumen zu verarbeiten oder anzubauen. Da gibt's ja, ich benutze jetzt immer dieses Wort nachhaltiger, was natürlich total schwammig ist, aber da gibt's ja 100 verschiedene Kategorien, die man da irgendwie reinpacken könnte, ob es jetzt Regionalität ist oder Verzicht auf Pestizide oder Kreislaufdenken und so weiter. Genau, und da bringen viele schon so ein bisschen Ideen mit und dann tauscht man sich ein bisschen aus. Wir haben natürlich auch inzwischen eine größer werdende Literatursammlung und dann startet man an der Ecke, wo man starten kann und sagt, okay, als Blumenladen, ich schaue mal, ob ich Blumen in der Region finde, ob es irgendwo eine Gärtnerei gibt, ob ich vielleicht irgendwoher Bioblumen bekomme. Dann schaue ich, dass ich so ein bisschen saisonaler einkaufe. Vielleicht schaue, wo kommen meine Blumen eigentlich her, dass ich die nicht immer von halb durch die Welt fliegen lasse. Oder ich schaue, was mache ich eigentlich mit meinem Steckschaum? Kann ich da Alternativen finden? All so eine Dinge. Also es gibt da ganz viele kleine Stellschrauben und wir freuen uns total, wenn jeder anfängt, an einer kleinen zu drehen und dann mal schaut, wo das so hinführen kann.
Total spannend, weil ja auch wahrscheinlich viele von ganz unterschiedlichen Startpunkten loslaufen. Ne? Und da ist es dann gar nicht mehr so verwunderlich. Ich war allerdings doch verwundert, als ich die Zahl gelesen habe, dass wirklich 3/4, soweit ich das recht im Kopf habe, eurer Mitglieder sich das Wissen erstmal selbst angeeignet haben, so rund um den nachhaltigeren Schnittblumenanbau. Wie kann das denn sein, dass nur so wenige letztlich nach der konventionellen Floristikausbildung mit dem Thema in Berührung kommen? Oder spielt das da überhaupt irgendwie eine Rolle?
Ich glaube, in den klassischen Ausbildungen ist das Thema jetzt gerade erst so ein bisschen am Ankommen. Das hat einfach jetzt lange keine Rolle gespielt, wie auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen oder in anderen Handwerksberufen, dass man irgendwie anders gewirtschaftet hat und jetzt merkt, okay, vielleicht haben wir uns da in eine Richtung entwickelt, die nicht gut ist und die vielleicht nicht irgendwie ewig so weitergehen kann. Deshalb, glaube ich, ist es so ein bisschen so, dass man dann während der Ausbildung noch gar keine Berührungspunkte hatte und danach erstmal schauen muss, wie kann ich das eigentlich anders machen? Wie funktioniert das eigentlich? Welche Lösungsansätze sind schon da? Wo hat schon mal jemand was ausprobiert? Und an sich, vieles von diesem Wissen ist ja gar nichts Neues. Wir erfinden ja eigentlich ja gerade nicht den Blumenanbau neu, sondern es wurde ja eigentlich ursprünglich natürlich viel naturnah gewirtschaftet oder angebaut und auch verarbeitet. Und da wieder zurückzukehren oder zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, Techniken von heute zu verbinden mit dem Natürlichen, ohne dass man jetzt ganz viel Plastik verwendet oder sonstiges. Das ist so ein bisschen die Herausforderung und das entdecken wir als Verein oder in der Bewegung, glaube ich, gerade alle zusammen so ein bisschen neu. Und das macht ganz viel Mut, dass man da nicht alleine auf dem Weg ist.
Das ist immer das Schönste, wenn man sich nicht alleine auf den Weg machen muss. Und ihr seid ja dann doch schon eine ganze Menge, wie du es vorher geschildert hast, zumindest mit 350 Mitgliedern, die da mit reinspielen. Welche Leitlinien habt ihr euch denn da so auferlegt oder andersrum gefragt jetzt als VerbraucherInnen, worauf kann ich mich so verlassen, wenn ich bei euch oder eben einem Mitglied der Slow Flower Bewegung Blumen kaufe? Denn gerade bei Schnittblumen haben wir ja das Thema, dass es eben keine Pflicht gibt zur Herkunftskennzeichnung.
Also ganz kurz vielleicht zum Klarstellen, dass Slow Flower Logo ist in dem Sinne kein Siegel vergleichbar mit zum Beispiel mit einem Bio-Siegel, weil wir kontrollieren die Mitglieder nicht. Wir verstehen uns schon als gemeinsame Bewegung und alle, die vermitteln, dass sie mitmachen wollen und auch auf dem Weg sind, machen mit, sodass da quasi keine Kontrollen dahinter stecken. Trotzdem verpflichten sich natürlich alle Mitglieder, die Teil der Bewegung, Teil des Vereins werden, als ordentliches Mitglied die Leitlinien komplett zu erfüllen. Und da haben wir uns aus verschiedenen Bereichen irgendwie so die wichtigsten Themen rausgepackt. Und das sind dann häufig auch Dinge, die natürlich bei den KundInnen ankommen. Also angefangen beim Boden, wir düngen nur mit organischem Dünger. Wir kümmern uns generell so ein bisschen um die Bodengesundheit und versuchen damit natürlichen oder schon im Anbau so ein bisschen den Boden zu stärken, anstatt ihn so sehr auszulaugen. Wir setzen keine Pestizide ein, kein Insekten. Insektenschutz. Wir versuchen, so gut es geht, irgendwie in Kreislaufläufen zu wirtschaften, also dass das Material vor Ort rotiert und immer wieder eingesetzt wird und nicht so viel immer von außen eingetragen wird. Wenn es dann in die Verarbeitungsrichtung geht, wir nutzen keine Plastiksteckmasse, wir benutzen kein Einmalplastik, auch bei den Verpackungen. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die am Ende reinspielen in ein irgendwie umweltverträglicheres Produkt oder eine natürlichere Blume. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man die Blumen in der Hand hält.
Jetzt hattest du schon so ein paar Beispiele genannt, dass man sich auch einfach über Alternativen Gedanken macht. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen skizzieren auch, was da schon in der Vergangenheit passiert. Das haben wir jetzt schon ein Stück weit gehört. Aber was wäre denn für dich ja so ein Zielbild oder so ein Wunschbild? Ja, also wenn man dich jetzt fragen könnte, wo die Slowflower-Bewegung stehen soll, was ist so vielleicht ein Meilenstein oder so die ganz große Vision, die du dir am liebsten auch als Poster an die Wand hängen würdest? Kannst du uns da mal ein Stück mitnehmen?
Also ich glaube, die große Vision ist, dass wir noch viel, viel mehr werden und die Slowflowers tatsächlich sich so ein bisschen mehr noch in die Gesellschaft bringen können. Also dass wir es schaffen, wirklich ein großes Angebot an tollen, nachhaltigen, regionalen Blumen zu schaffen, dass man wirklich überall, wo man möchte, auch eine nachhaltige Blume kaufen kann, weil das ist aktuell noch nicht der Fall. Aktuell kann man Glück haben, wenn man Mitglied oder einen anderen Biobetrieb oder so in der Nähe hat, aber für die meisten ist es dann doch mit ein bisschen Weg verbunden und wir wünschen uns ganz sehr oder haben auch gerade das Gefühl, dass das immer mehr entsteht und dass es quasi an ganz vielen verschiedenen Orten überall kleine Betriebe gibt, die genau so wirtschaften, dass es halt Blume nicht nur verbunden ist mit, oh, sieht toll aus und hält irgendwie eine Woche in der Vase, sondern auch verbunden ist mit tolles Blumenfeld, Nahrungsgrundlage, Lebensraum für Insekten und andere Tiere. Auch, dass vielleicht die Menschen, die Blumen verarbeiten, nicht irgendwann gesundheitliche Probleme bekommen, weil sie ständig halt mit den Stoffen arbeiten, die an den Blumen dran sind. Sodass das irgendwie alles für alle Beteiligten gesünder und irgendwie wertschätzender und schöner wird. Ich glaube, das ist so die große Vision. Und dafür brauchen wir, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die mitmachen. Und dass das gerade so schon im Schwung ist und dass wir gerade irgendwie immer ein größerer, wir sagen gerne irgendwie so ein Schwarm werden, das macht da total viel Hoffnung.
Mhm. Das ist jetzt eigentlich fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe eine letzte Frage noch an dich. Du hast das im Grunde ein bisschen anklingen lassen, also dieses ganze Thema Blumen auch in die Gesellschaft zu tragen, das ja, tut ihr ja auch schon ganz aktiv. Also wenn man sich auf eure Seite umschaut, dann findet man wirklich zahlreiche Veranstaltungen in ja ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz aber auch. Was bietet ihr denn da eigentlich so konkret an und kann da jeder und jede dran teilnehmen?
Also die Veranstaltungen, die man bei uns auf der Webseite findet, sind Veranstaltungen, die von ganz vielen verschiedenen Mitgliedern gestaltet werden. Also wir haben ja von Workshops über wie baue ich Blumen an, über wie binde ich einen Strauß, bis hin dann zu irgendwie konkreteren Sachen oder Workshops in Blumenläden oder so. Ganz viele verschiedene Angebote und da kann sich an sich erstmal jede interessierte Person anmelden, direkt bei dem Mitglied an sich und so ein bisschen reinschnuppern in die Slowflowers. Ich habe das Gefühl, im direkten Kontakt mit Menschen, die die Blumen anbauen oder die wissen, woher sie kommen und sie dann mit viel Wertschätzung und Liebe verarbeiten, springt häufig schnell ein Funke über, warum das eigentlich was Besonderes ist. Und man bekommt irgendwie ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit und wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Deshalb kann ich das nur empfehlen, mal zu schauen, wer ist eigentlich so in meiner Nähe? Bietet das Mitglied vielleicht irgendwie was an oder kann ich mal irgendwo hinfahren? Das lohnt sich meiner Erfahrung nach total.
Sehr schön, kann ich auch bestätigen. Ich habe auch schon mal was ausprobiert und war auch ganz begeistert vom Ergebnis. Also da hat man dann im Zweifel auch etwas, was ein bisschen länger bei einem bleibt als Blumen in einem Strauß. In dem Fall einen schönen Türkranz, der mich eigentlich jeden Tag erfreut. Also kann ich total unterschreiben, was du da sagst, liebe Emma. Und möchte mich an der Stelle auf jeden Fall bedanken, dass du uns halt Rede und Antwort gestanden hast. Es war ein total schönes Gespräch für alle Hörerinnen und Hörer. Wir verlinken natürlich alle möglichen Infos, die jetzt zur Sprache kamen, in den Shownotes. Aber an der Stelle erstmal danke an dich, liebe Emma, und alles Gute weiterhin für eure Arbeit.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
Vielen Dank auch nochmal von mir an Emma und an dich, Julia, natürlich, für das Interview. Also sehr interessant, diese ganze Bewegung. Und genau, schaut einfach mal auf die Website. Diese verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und guckt mal, wer vielleicht bei euch in der Nähe der Slow-Flows-Bewegung angehört. Könnt einfach ein bisschen umhören. Also ich weiß auf jeden Fall auch von ein paar hier bei mir in der Gegend. Und die stehen dann zum Beispiel auch mal auf dem Wochenmarkt oder sowas, ne? Dass man da gar nicht mal nicht hinfahren muss, sondern einfach am Samstag, wenn man eh auf dem Wochenmarkt ist, da einen schönen Strauß mal mitnehmen kann.
Wenn man da die Augen offen hält, begegnet es einem dann doch immer mal wieder, gell?
Genau. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich bin eigentlich auch total angefixt, das Ganze jetzt mal selbst in die Hand zu nehmen, ist natürlich auch immer eine Option, einfach Schnittblumen im eigenen Garten anzubauen. Ich muss sagen, ich glaube, ich hätte da fast Probleme mit, die dann abzuschneiden, weil ich denke, oh, die sehen so schön im Garten aus.
Ja, verstehe ich.
Aber es gibt natürlich auch viele Blumen, bei denen man, wenn man abschneidet, dann kommen einfach nochmal neue nach. Das ist ja eigentlich auch das Prinzip. Genau, und da haben wir für euch in den Shownotes auch einige Buchtipps gesammelt. Da könnt ihr mal reinschauen und dann bekommt ihr sozusagen eine Anleitung, wie ihr euer eigenes kleines Schnittblumenfeld Garten kultivieren könnt. Das ist ja auch total schön. Und genau, vielerorts gibt es halt auch wirklich extra Felder zum Blumenpflücken. Das habe ich in den letzten Jahren, habe ich das irgendwie auch öfter gesehen. Wenn man mal so ein bisschen über Land fährt quasi, dass da einfach riesige Blumenfelder sind und Schild, hier könnt ihr euren eigenen Strauß pflücken. Also auch das ist eine schöne Sache. Genau, und wenn ihr dann einen Strauß kauft, wir haben schon gesagt, also wirklich am besten natürlich von zertifizierten Ökobetrieben oder wirklich von so einem Slowflower-Betrieb und vor allem einfach regionale Blumen kaufen. Und regional heißt ja natürlich auch, genauso wie es keine Tomaten im Winter gibt, regional gibt es auch keine Rosen im Winter. Mhm. Aber trotzdem gibt es eigentlich relativ viel Auswahl, also über die Jahreszeiten hinweg. Und auch einige Dinge, die bei uns bei kalten Temperaturen noch gedeihen. Und ansonsten gibt es ja in der kalten Jahreszeit auch einfach hübsche Gestecke aus Trockenblumen, auch immer noch Option. Und man kann natürlich auch, die muss man ja auch nicht teuer kaufen, man kann auch, wenn man einen schönen Strauß hat, Sommer oder Herbst, den auch selbst trocknen, ne? Und danach was Schönes draus machen oder einfach einen Kranz winden und den trocknen und dann als Türkranz verwenden oder was auch immer. Also gibt es ja echt Optionen. Genau, ansonsten natürlich auf jeden Fall Fairtrade kaufen. Das ist schon so das Minimum, sage ich mal, das ich euch mitgeben würde, damit man zumindest den ArbeiterInnen etwas mehr Rechte und Sicherheit ermöglicht. Und außerdem habt ihr von Fairtrade Blumen in der Regel etwas länger, weil die normalerweise direkt nach Deutschland importiert werden und nicht erst über die Börse gehandelt werden. Julia hat es eingangs erwähnt, die riesige Börse in der Nähe von Amsterdam. Und wenn es dann ein paar Tage länger hält, das Ganze, dann rentiert sich der auch etwas höhere Preis und so viel teurer ist es dann eigentlich auch nicht.
Vielleicht auch noch eine Idee, wenn ihr sagt, Mensch, ich bräuchte jetzt aber irgendwie ein hübsches Mitbringsel, so für Geburtstage, Gartenfeiern, wie auch immer, was da bei euch ansteht. Mein Mann schenkt mir tatsächlich immer nur Blumen oder Pflanzen, die leben, statt, ich sag mal in Anführungszeichen, toter Sträuße, die dann halt irgendwann verwelkt sind und wieder weg müssen. Also irgendwas für den Topf oder zum Einbuddeln, weil man da einfach viele Jahre dann dran Freude haben kann. Also gerade, wenn jemand einen Garten hat eigentlich, finde ich das eine schöne Sache.
Total.
Wenn man da etwas einpflanzen kann, dem dann ja so beim Wachsen, Gedeihen, beim Blühen, wie auch immer, zuschauen kann, dann schenkt ihr ja quasi nicht nur einmal Freude, sondern vielleicht mehrmals oder alle Jahre wieder.
Oder auch Saatgut, finde ich auch eine schöne Option. Ich habe gerade zum Geburtstag von einer Freundin auch Saatgut bekommen und so Blumenmurmeln, die man irgendwie unterwegs so Guerilla-Gardening-mäßig irgendwo hinwerfen kann und Blumen gedeihen lassen.
Habe ich auch schon mehrfach getan. Ja. Einfach irgendwelche Grünstreifen eingemeindet.
Ja. Bei uns sind die Grünstreifen halt schon so cool. Die sind schon voll mit Pflanzen. Deswegen bin ich noch so ein bisschen wo wirfst du die hin? Aber ich suche mir nochmal einen schönen Ort auf jeden Fall.
Das wird passieren. Watch out. Und ihr bitte jetzt watch out. Es kommt nämlich noch das Grünfutter und die Good News.
Genau, und ich bin heute dran mit Grünfutter und ich habe mal wieder eine Folge aus dem Hotel Matze Podcast, den Julia ja auch zumindest gelegentlich hört.
Das stimmt. Manchmal ist es mir zu lang, muss ich echt sagen.
Was? So 2-3 Stunden Podcast?
Well, ja, mein Zeitbudget.
Ich muss auch gestehen, also die meisten Folgen höre ich tatsächlich dann auch über mehrere Tage. Diese habe ich tatsächlich an einem Stück durchgehört, weil ich sie so interessant fand und so angenehm zu hören. Und zwar ist das eine relativ neue Folge mit dem Natur- und Tierschützer Valentin Grüner. Ich muss gestehen, ich kannte den vorher nicht. Ich kannte aber, glaube ich, das kam mir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen bekannt vor, ein virales Video von ihm. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Und zwar macht er da sozusagen das Gehege auf, also eine Tür zum Gehege. Und dann stürmt eine Löwin daraus und begrüßt ihn wirklich sehr überschwänglich. Also springt ihn sozusagen an und knuddelt dann mit ihm auf dem Boden. Also im ersten Moment kriegt man erst einen kleinen Schreck, aber dann stellt sich eben schnell heraus, dass er diese Löwin, Sirga heißt die, von wirklich klein auf großgezogen hat. Also die ist trotzdem relativ wild. Aber genau, die beiden kennen sich eben seit vielen, vielen Jahren. Und genau, der Valentin lebt seit 15 Jahren in Botswana in der Kalahari-Wüste. Und er ist dort Ranger eines wirklich riesigen Gebiets. Also er erzählt das zwischendurch, hat irgendwie mittlerweile noch ein anderes Gebiet dazu bekommen, das er mit ein paar anderen, also wirklich eine Handvoll anderen RangerInnen irgendwie betreut. Und das ist, ich glaube, ein Drittel der Schweiz oder sowas, also flächenmäßig, also wirklich riesige Gebiete. Genau, also auch das ist natürlich ein Vollzeitjob, das da irgendwie ein bisschen unter Kontrolle zu halten, sage ich mal, oder zumindest im Auge zu behalten, wer sich da so rumtreibt. Und genau, neben seiner Arbeit als Ranger betreibt er auch ein Ökotourismus-Camp, in dem er Reisenden die Wildnis der Kalahari-Wüste näher bringt und vor allem auch ihren Wert für uns alle. Auch wenn man jetzt sagt, na, ist für mich ja weit entfernt. Nee, wir wissen, alles hängt mit allem zusammen. Und Wildnisgebiete intakt zu halten, soweit es geht, ist auch für uns am anderen Ende der Welt wichtig. Und genau, ursprünglich wollte er gar nicht so lange bleiben in Botswana. Das hatte sich eigentlich schon nach ein paar Jahren erledigt. Und dann kam eben dieses Löwenfindelkind, die Sirga. Und ihretwegen ist er dann geblieben. Und die begleitet ihn immer noch tagtäglich. Also er erzählt dann auch, wie die wirklich einfach spazieren gehen quasi. Zwischendurch auch mal, dann jagt sie mal oder sowas. Aber die gehen wirklich irgendwie 8, 10 Stunden oder so zum Tag spazieren. Und er läuft einfach barfuß durch die Wüste. Und ich dachte so, crazy. Also er lebt wirklich so, wie unsere Vorfahren gelebt haben wahrscheinlich. Ne? Einfach dieses ganzen Tag durch die Wildnis laufen und gucken, was einem da so begegnet. Also total irre, wie er das so erzählt. Und was auch wirklich spannend ist an der Folge, da reden sie eine ganze Weile drüber, einfach viele sehr interessante Einsichten in den Wildtierschutz und auch die Jagd. Also er jagt halt auch regelmäßig. Und ich muss sagen, von außen, gerade so als Europäerin, denkt man immer so, Jagd und alles schlecht und man soll die Tiere in Ruhe lassen und so weiter. Und die gehen ja wirklich sehr recht tief in dieses Thema rein und warum wir uns anmaßen, irgendwie zu entscheiden, wie AfrikanerInnen vor Ort mit ihren Wildtieren umgehen und dass man natürlich irgendwie eine Form von Balance finden muss und dass es auch, ne, Fälle gab, in denen man quasi durch das Nichtjagen der Wildtierpopulation geschadet hat und so weiter. Also weil die ganzen Wechselwirkungen eben oft komplexer sind, als man das auf den ersten Blick vermutet. Und genau, also das alles wirklich fand ich sehr interessant. Und auch diese Einsamkeit in der Wildnis. Also er ist da wirklich ganz alleine zu größten Teilen. Wirklich interessant fand ich, wie er eben natürlich auch eigentlich als ursprünglicher Europäer mittlerweile auf viele Themen vor Ort blickt und wie einfach auch diese oft verklärte und sehr moralisch aufgeladene Perspektive auf Afrika seinen Facetten haben. Und das hat mich auch einfach auf jeden Fall total inspiriert, mich jetzt mehr mit der afrikanischen Wildnis generell nochmal zu beschäftigen, vielleicht ein paar Dokus zu gucken, Bücher zu lesen. Er hat auch ein Buch geschrieben, ich glaube Löwenland oder sowas heißt das. Genau, vielleicht hole ich mir das auch nochmal. Ich war ja vor einigen Jahren auch wahnsinnig begeistert von Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel. Ging ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und er war zum Beispiel auch, also der Valentin Grüner, total inspiriert damals oder so, wurde so angefixt quasi mit dieser ganzen Thematik als Kind durch die Doku Serengeti darf nicht sterben. Und das ist ja ein kompletter Klassiker, ne? Ich glaube aus den 70ern oder so. Und dachte ich so, ja stimmt, die muss ich auch irgendwie mal gucken. Und ich hatte das dann Anja erzählt und sie war sofort, ja, das habe ich geliebt als Kind, lass das mal zusammen gucken. Und genau, ich hatte dann einen Ausschnitt gesehen, das sah auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Also genau, ihr merkt, hat mich irgendwie ein bisschen angefixt, das ganze Thema. Also kann ich sehr empfehlen, die Hotel Matze-Folge mit Valentin Grüner findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Ja, sehr spannend. Jetzt kommen wir mal wieder in nähere Gefilde bei meinen Good News. Ich habe euch nämlich eine ganz innovative Idee heute mitgebracht. Es geht um Batterien aus Holz. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar geht es insbesondere um die Verwendung von Lignin. Also ein Forschungsteam der Uni Jena hat ein Projekt gestartet und entwickelt aus dem Biopolymer Lignin, was im Grunde genommen ein Abfallstoff aus der Holzwirtschaft ist, nachhaltige Materialien für Batterien und Recyclingprozesse. Was hat es jetzt damit genau auf sich? Also, ich habe es gerade schon grob angekündigt. Lignin, das macht ungefähr die Hälfte der Baummasse aus, also schon eine ganze Menge, wird aber eigentlich kaum verwendet. Gerade bei der Papierherstellung zum Beispiel fällt es als Abfallprodukt an und wird dann bislang mehr oder weniger überwiegend verbrannt.
Lignin ist ja quasi das, was Baumstämme so hart macht, ne? Also und so unzerstörbar. Lange Zeit sind Bäume ja überhaupt nicht verrottet, bis sich dann irgendwann Bakterien oder irgendwelche Pilze oder sowas entwickelt haben, sozusagen, die dann in der Lage waren, Lignin abzubauen. Bis dahin lagen die Bäume dann einfach in der Gegend rum.
Ja. Und jetzt hat sich dieses Projekt, das sich Line-Up nennt, eben zum Ziel gesetzt, das Lignin quasi aufzuwerten, also vom Abfallprodukt zu einem wertvollen Rohstoff zu machen. Dafür wird das Projekt auch gefördert von der Carl Zeiss Stiftung in einem relativ großen Rahmen, ehrlich gesagt, also für 6 Jahre mit ungefähr 5 Millionen Euro. Und das Team sucht jetzt wirklich neue Materialien für Batterien eben auf Ligninbasis, um letztlich, ich sag mal, kritische Metalle wie eben Kobalt, Lithium, Mangan ersetzen zu können. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, was es damit auf sich hat, wie die abgebaut werden und wo die herkommen und wie das eigentlich unsere Natur ausbeutet. Insofern ist es eigentlich auch total interessant, das jetzt aus so einem nachwachsenden Rohstoff, der im Grunde bis dato nicht verwendet wird, mal zu versuchen eben herzustellen. Und das Lignin hat noch so ein paar andere Möglichkeiten, die man jetzt so nach und nach erforscht, nämlich aus Lignin können auch Filtermaterialien hergestellt werden, die wiederum aus wässrigen Lösungen Metalle so abtrennen, was eben letztlich für nachhaltige Batterie-Recycling-Prozesse und umweltschonende Erzaufbereitung wiederum genutzt werden kann. Also da auch sozusagen nochmal ein zweiter Schritt in diesen Kreislauf. Und die aus Lignin gewonnenen Kohlenstoffaktivmaterialien, wie sich das nennt, können als Elektrodenmaterial in Speicherkondensatoren und eben Natriumbatterien eingesetzt werden. Das Spannende an dem Ganzen ist, das Team plant, da so eine gewisse Materialbibliothek aufzubauen und Synthesewege zu entwickeln, um einfach maßgeschneiderte Funktionsmaterialien aus Lignin für Metallgewinnung aus Wasser dann eben zu schaffen. Also finde ich total crazy. Bringt man, finde ich, im Kopf gar nicht zusammen, gell? Dass man Holz, Metall, Batterie, dass das irgendwie alles ein Kreislauf sein kann. Also fand ich eine total spannende Neuigkeit.
Klingt sehr interessant. Ich bin ja immer Fan davon, wenn Leute Wege finden, quasi so Abfallmaterialien aus anderen Industrien irgendwie neu zu verwenden. Oder so irgendwie was aus Bananenschalen, weiß ich nicht, Leder machen oder keine Ahnung was. Da gibt's ja echt wilde Sachen. Also richtig cool, sehr spannend. Und auch immer wieder cool zu sehen, dass man halt nicht mal synthetische Materialien braucht, sondern dass die Natur schon wahnsinnig viel bietet. Und wenn man das nur ein bisschen damit rumbastelt, dass man auch daraus echt sehr beständige und clevere Dinge schaffen kann.
Das war schon fast ein cooles Stichwort, gell, was die Natur so alles bietet. Wir haben ja heute auch viel über Natur gesprochen. Wir verabschieden uns jetzt nämlich erstmal in die Sommerpause, aber ich glaube, die Natur bietet euch draußen auch ganz schön viel. Wenn ihr währenddessen noch ein paar alte Podcast-Folgen auf den Ohren haben wollt, sind wir jetzt auch nicht dagegen. Das war's jetzt aber erstmal von uns hier heute mit den Schnittblumen. Also vielleicht blickt ihr auch ein bisschen anders jetzt auf die Vielfalt und die bunten Felder, die vielleicht bei euch in der Nähe sind. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten. Genau, sagen jetzt durch die Blume Tschüss, bis bald.
Genau, Julia hat es gesagt, wir gehen in eine kurze Sommerpause. Aber keine Sorge, danach kommen wir auch wieder, nach den Sommerferien sozusagen. Zumindest für die meisten Bundesländer, glaube ich. Und zwar geht's hier am 5. September dann weiter mit einer neuen Folge. Und genau, wie Julia sagte, bis dahin haben wir ja mehr als genug, würde ich behaupten, bisher in unserem Katalog. Also falls ihr noch nicht alles gehört habt, geht mal zurück und hört ein paar andere Folgen. Oder einfach Peter Lustig-mäßig einfach mal abschalten. Rausgehen und gar nichts hören oder sehen. Keine Bildschirme, einfach mal die Natur genießen und den Sommer.
Macht's gut einstweilen. Bis dann. Schönen Sommer.